Ich habe gerade ein bisschen Holz nachgelegt im Kamin.
Ja, ich riech das und ich spüre das.
Ja, denn wir sind heute bei mir zu Hause.
Was schön ist, dass du uns mal wieder nach Hause eingeladen hast.
Ja, so eine schöne Herbststimmung hier. Und vor allen Dingen wollten wir jemanden einladen, den wir nicht zumuten wollten, zu weit zu fahren.
Sebastian Ströbel?
Ja, Sebastian, der ist nicht da, weil der ist etwas häufiger schon nicht da gewesen in letzter Zeit.
Der hängt wieder am Helikopter und dreht. Ich glaube, ehrlich gesagt, der ist mittlerweile da in der Ramsau mit einem Arm an diesen Kufen festgefroren und fliegt einfach die ganze Zeit auf und ab und schreit, Freddy, Johannes.
Nee, ich weiß, man darf da ja nicht drüber reden, dass er gerade was anderes dreht.
Ach so.
Der dreht auch andere Sachen. Ja, also deshalb, Sebastian ist aber bald wieder dabei. Wir haben einen super Ersatz.
Absolut.
Ja, wieso?
Das wisst ihr noch gar nicht. Aber gucken wir mal.
Davon gehen wir jetzt aus.
Wir hauen jetzt erstmal Vorschusslorbeeren raus. Wir legen die Druckmesslatte wahnsinnig hoch.
Richtig hoch.
Ja, aber okay, damit kannst du mit Sicherheit umgehen, weil du bist ja auch unter anderem auch Coach.
Okay, wir gucken.
Ja, Marc Benerscheid.
Hi.
Ihr Guten habt Tag. Ihn vielleicht schon mal gehört bei uns im Podcast als Experten. Mhm. Du bist, wie nennt man es, Life-Coach?
Ja, weiß ich nicht. Ich coache einfach Menschen und immer dann, wenn es um Krisen, Stress, Konflikte geht. Ich glaube, und von null bis, in Anführungszeichen. Ich glaube, so trifft es irgendwie.
Also du coachst auch Kinder, ne?
Ich coache auch Kinder. Es kommen manchmal Eltern zu mir, die dann sagen, oh, mein Kind, die Kinder sind immer das Problem. Was, also gerade dann, wenn es um Beziehungen geht, gar nicht so oft die Kinder sind, wie wir uns natürlich denken können. Aber dann will ich manchmal die Kinder auch kennenlernen oder sag dann, okay, wir gucken mal, weil ich irgendwie denke, boah, die haben Druck und lass mal gucken, was mit dem Kind eigentlich los ist. Und da kann man dann auch echt viel machen und auch gucken, ne, was ist beim Kind los, wie kann man da vielleicht Druck und Stress auch rausnehmen. Das ist ganz schön eigentlich. Ja. Aber
ja, ich muss sagen, das ist ja so ein gängiges Modell von uns Eltern oder vielleicht auch von Menschen, dass man sagt, es gibt ein Problem, erstmal suche ich den Fehler im Außen.
Ja.
So, und wenn man dann eine Familie ist, ist das eigentlich so ein gängiges Modell bei Menschen zu sagen, ja, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht. Ich meine, es wäre ja viel logischer zu sagen, okay, wir beiden waren zuerst hier, jetzt ist das Kind da. Mhm. Also vielleicht, das ist ja aus uns entstanden. Mhm. Es nimmt ja diese Dinge von uns und auch über Generationen mit. Und jetzt stimmt was mit dem Kind nicht. Ja, Moment mal. Vielleicht stimmt ja auch mit mir und in meiner Vergangenheit, also, das stimmt nicht, ist auch schon wieder so blöd gesagt, sondern vielleicht hakt es da ja auch irgendwo. Aber es ist das Gängige, was Eltern machen? Also erlebst du, dass sie so immer sagen, schau dir das Kind an, das ist defekt, wie mein Auto reparier?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir ja so geprägt sind. Also wir alle wachsen ja, oder fast alle wachsen ja nicht wahnsinnig frei auf, sondern eher in totalen Zwängen und bekommen ja eigentlich immer mitgeteilt, was nicht funktioniert. Also unser Fokus liegt ja auch genau darauf, was nicht funktioniert. Ja. Und wenn wir uns das vorstellen, wir kommen eine Paarbeziehung, egal in welcher Konstellation, über die wir heute wahrscheinlich noch reden werden, dann gewöhnen wir uns ja aneinander und glauben halt, das ist das gute System. Ob das jetzt so wirklich gut ist, wissen wir ja gar nicht, aber wir tun halt so. Und dann denken wir irgendwann, ah, okay, wir können uns doch erweitern und da könnte doch dazugehören, dass wir eine Familie werden und da kommen Kinder rein. Und das ist ja erstmal eine Störung, das muss man ja ehrlicherweise sagen, weil das, was du bislang gewohnt warst, kannst du zwar bedecken mit wahnsinnig viel Gefühlen. Das wollen wir ja auch, wir entscheiden uns in der Regel meistens zumindest dafür. Trotzdem stört das an der einen oder anderen Stelle, wenn wir nicht in der Lage sind zu verstehen, wer wir eigentlich sind. Und da kommen wir natürlich als Eltern erstmal an den Punkt zu sagen, alles drumherum kann stören. Ja, also ja. Paare entwickeln ja auch merkwürdige Fantasien, wie sie ihre Beziehung retten wollen. Die kaufen sich dann vielleicht einen Wohnwagen oder noch ein Haus.
Ja, oder werden Eltern.
Oder werden Eltern. Und das ist nämlich
oder genau heiraten.
Ja, das ist echt
ja, genau. Und decken, verdecken damit so, ah ja, komm, das hilft dann vielleicht. Aber wir kriegen vielleicht noch ein zweites Kind, dann wird es vielleicht alles besser. Anstatt mal zu gucken, was ist denn eigentlich bei uns los in der Beziehung. Ja, und dann kommen systemisch, ich sage, im Systemischen arbeiten wir oft mit so einer Art Mobile. Ne? Man stellt sich vor, das Mobile, das schwingt ganz schön und plötzlich kommt irgendwas damit rein. In dieses Mobile. Und das können wir uns vorstellen. Dann kippt dieses Mobile. Und so ist das eben auch, wenn ein Kind da reinkommt. Das heißt, umso stabiler wir dieses Mobile halten können, umso mehr wir das Mobile sehen und verstehen selber, können wir viel genauer gucken, wo ist der Platz für dieses Kind in diesem Mobile, damit das harmonisch sich einfügt.
Das macht einen
Sinn.
Liebe Zuckis, ich muss noch mal ganz kurz, wie wir Marc kennengelernt haben. Wir sagen ja so oft, schreibt uns, sagt uns Bescheid, wenn ihr Themenideen habt und so. Du bist ein Zucki. Du hast uns geschrieben.
Ja.
Ja. Und zwar, du hast gefragt, wollt ihr nicht mal was über Regenbogenfamilien machen?
Genau so.
Und das machen wir heute, denn du hast eine Regenbogenfamilie, richtig?
Ja. Das klingt so schön. Das denken sich wahrscheinlich irgendwelche Menschen, irgendwelche.
Das Einhörner bei dir
ist auch. Genau. Was das ist, klären wir. Und du weißt, als Hörer, als Zucki, was wir dann immer sagen, bevor wir so richtig loslegen. Vielleicht darfst du das heute mal sagen. Mehr nach der.
Meinst du nach dieser?
So ungefähr, genau,
nach der Diddle-Diddle.
Und ab geht's.
Und bitte.
Ja. Zuckerbrot und Kneipe, der Papa-Podcast mit Johannes Strate, Sebastian Ströbel und Freddy Radeke.
Ja, danke fürs für die Brücke, die du gebaut hast.
Ihr seid beide krasse Radioleute.
Ja, ja,
ist
genau.
Mir, ist mir schon auch
man merkt aber,
ihr seid wahnsinnige Moderatoren einfach, ihr beiden.
Na, bei dir, Marc, merkt man's. Du bist auch Moderator, ne?
Ich moderiere Gruppen, das stimmt.
Ach so, ja, ja. Du stehst auf der Bühne und sprichst vor Leuten.
Natürlich. Ja, das stimmt auch tatsächlich.
Und das häufig,
ne? Das, wo du sagst. Ja, das stimmt. Aber ihr Radiomoderator, dachte ich, bin noch kein
Radiomoderator. Naja, Radiomoderator ist dagegen ja ein Schisser, weil der sitzt ja nur vorm Mikro und spricht vielleicht zu mehr Leuten. Aber also ich finde es, sagen wir mal, intensiver ein Konzert zu spielen, als vor der Kamera zu stehen, obwohl ich weiß, dass es vielleicht 2 Millionen Menschen zugucken. Das ist ja, du hast ja trotzdem nur die Kamera voll.
Ja, und ich finde es genau andersrum cooler. Also ich finde es viel toller, ne, wenn ich einen Vortrag halte und habe 600, 700, 800 Leute da sitzen, anstatt vor irgendetwas zu sitzen, was nur eine Kamera ist. Das finde ich total schwer. Also ehrlich gesagt, vor der Kamera oder nur vor dem Mikro.
Also ja, weil man gar kein Feedback aus dem Raum kriegt, ne?
Ja.
Ja,
ja, hinter uns. Hört
das ist
das?
Super authentisch, weil wir sind bei Freddy zu Hause und die Kamera, die Kaffeemaschine führt ja das Selbstreinigungsprogramm durch. Kann das sein?
Ja.
Achso.
Bist du gleich durch?
Ich glaube, die ist gleich durch.
Ja. Was ist denn eine Regenbogenfamilie? Ganz banal gefragt.
Ja, das ist echt krass. Ich finde ja den Begriff gar nicht so wahnsinnig toll, aber den gibt es ja nun mal. Also die Regenbogenfamilie beschreibt ja eigentlich sozusagen die Familie, in der die Eltern gleichgeschlechtlich sind. Also so kann man sich grob vorstellen. Also es gibt 2 Mamas oder 2 Papas. Plus alle Genderformen, die es wahrscheinlich mittlerweile auch gibt. Aber ehrlich gesagt, würde ich jetzt erstmal sagen.
Es ist ja eigentlich verrückt, dass es dafür ein Wort braucht.
Ja, total.
Also es ist eine Familie.
Total.
Punkt.
Ja,
so.
Genau. Ja.
Aber es ist, ich habe ein bisschen nachgelesen und wenn ich nicht völlig falsch informiert war, ist das eigentlich erst seit 2017 im deutschen Grundgesetz verankert, oder? Ist das so?
Nee, das kommt ganz darauf an, was du damit meinst. Es gibt ja verschiedene Formen, wie du eine Regenbogenfamilie wirst. Ja, also, ja,
gut, wenn man nicht heiratet, ist zum Beispiel ist es natürlich egal, aber also wenn jeder quasi ein Kind mitbringt und man lebt zusammen, kann ja jeder leben, wie er
so
möchte.
So ist das, genau. Ne? Das ist ja, glaube ich, sogar der häufigste Fall in Deutschland, den es überhaupt gibt. Also dass Regenbogenfamilien zusammenkommen aus einer früheren Partnerschaft, bringt jemand ein Kind mit und entscheidet sich dann neu, ne, und sagt, okay, jetzt lebe ich lesbisch oder schwul. Das sind nämlich meistens Frauen, die dann die Kinder in die lesbische Beziehung bringen und dann leben 2 Frauen mit dem Kind zusammen. So, aber dann gibt es natürlich die Adoption, die per se ja schon total schwer ist, ja, weil, also egal in welcher sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen, ist einfach schon schwer. Und dann gibt es natürlich das ganze Thema, du bist Pflegeeltern. Und wir zum Beispiel, also Jens und ich, wir sind beide Pflegepapas geworden, weil das der Weg war, der überhaupt, wenn nur realistisch war. Also wann haben wir das denn gemacht? 2019 ungefähr haben wir uns entschieden, wir wollen das machen. Und es war jetzt nicht so wahnsinnig leicht, also überhaupt Pflegepapas zu werden. Das war ein ziemlich mühsamer Weg. Wir leben in Köln, würde man denken, ja, wieso in Köln, Schwule geht doch und so, ne? So war das aber gar nicht. Also ich würde sagen, das war für uns die einzige Chance, Papas zu werden oder Familie zu werden. Genau, und so sind wir zusammen, also haben wir dieses Modell zusammengebaut. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, das ist noch eine Leihmutterschaft, was überhaupt nicht erlaubt ist in Deutschland, aber es machen mittlerweile viele und es gibt da wohl auch schon Urteile, ne? Also die anerkannt wurden, dass das akzeptiert wurde in Deutschland. Also es gibt ja alle möglichen Formen oder 2 Frauenpaare, also ein Frauenpaar und ein Männerpaar, die tun sich zusammen und werden dann, also es gibt irgendwie alle Formen. So,
aber das heißt, ihr wart vorher schon so eine sogenannte eingetragene Lebenspartnerschaft.
Das musste man dafür machen, wahrscheinlich. Haben wir gemacht. Genau. Ja, und stimmt. Und das war, das muss um den Zeitraum, nee, es muss früher gewesen sein.
Ich glaube, Ehe ist seit 2017 erlaubt.
Genau.
Und das war 2011 oder so.
2010, 11. Also wir 2010 haben was gemacht. Also ich vermute, 2009 ging es oder so.
Ja.
So wahrscheinlich ist es so, genau. Und da haben wir das dann gemacht, haben uns eintragen lassen in Köln im Standesamt. Und haben das aber nie eingetragene Lebenspartnerschaft genannt, sondern gesagt, wir sind halt verheiratet.
Es klingt so, ja, es auch, ist ja wieder so ein deutsches Wort.
Es ist so absurd.
Es ist Umsatzsteuervoranmeldungsformular.
Ja, also so. Habe ich gerade Bescheid bekommen, habe mich Schreck bekommen mit Magengebühren und allem. Und da haben die von Dödel vom Finanzamt einfach nur das Konto vertauscht. Und ich habe mich furchtbar aufgeregt. Und jetzt muss ich darum streiten, weil ich bin ja echt kein Prinzipienmensch. Aber ich habe gesagt, ey, das kann nicht sein, dass ihr das Konto wechselt, ja, und wollt ein neues Konto. Jetzt soll ich Magengebühren zahlen, weil ihr den Scheiß. So,
ja.
Anderes Thema.
Ja. Ja, das machen wir dann in der Steuerfolge, die wir auch mit dir aufnehmen.
Gott, ich laber schon.
Oh Gott, bitte.
Nee, alles gut. Laber bitte. Das ist ja auch ein Podcast, da darf man ja labern. Wie alt sind denn die beiden? Und erzähl doch mal, wer sind die beiden überhaupt?
Ja, die beiden, wer sind die beiden? Also es ist ganz so, wir haben halt 2 Kinder, sind beide Geschwister. So, ein Junge und ein Mädchen. Also sie sind leibliche Geschwister. Und als wir uns damals so entschieden haben und so, also ihr müsst euch vorstellen, sitzen halt beim Jugendamt zu so einem Erstgespräch, ne, extra Pflegekinderdienst, so heißt das. Und dann sitzt du da und dann hast du so ein Beratungsgespräch. Und wie wir im Nachgang erfahren haben, die Stadt Köln hatte eine ziemlich unangenehme Erfahrung anscheinend mit irgendeinem schwulen Paar, mal die auch Eltern waren, Pflegeeltern waren. Und ehrlich gesagt waren das sehr mühsame Gespräche, weil die uns eigentlich immer nur gesagt hat, wie schlimm das alles ist und wie schwer das alles ist und ob wir uns das wirklich gut überlegt hätten und so.
Ja, permanent. Weil wir hatten ja eine Adoptionsfolge mit Nils Stratmann, einem Freund von mir in Leipzig. Mhm. Und der hat das eben mit seiner Frau, sind die eigentlich verheiratet? Ja, ne? Mit seiner Frau auch,
ja, ich glaub schon,
auch gemacht. Und da war es eine Mitarbeiterin, es ist dann immer die Sachbearbeiterin. Mhm. Und die war total super. Und das war zwar ein langer Prozess von über einem Jahr, aber die hat das total unterstützt. Und ist offensichtlich, ist ja Wahnsinn, dass ihr darunter leidet, weil die eine schlechte Erfahrung gemacht haben mit nicht euch. Das ist ja verrückt.
Mit nicht uns, genau. Ja. Und wir haben uns aber irgendwie nicht abbringen lassen. Jetzt würde ich sagen, ich bin so der Extrovertierte bei uns und der Jens ist eher der Introvertierte, Ruhige, ne, eher so der Intellektuelle. Und ich kann mich noch erinnern, wir saßen da zum dritten Termin und dann flippte er aus und das fand ich ganz gut und hat sie dann irgendwie zusammengestaucht und gesagt, das haben sie uns dreimal gesagt, wenn sie es nochmal sagen, gibt es echt ein Problem, wollen sie uns überhaupt haben oder nicht? Sagen sie es jetzt sehr klar.
Okay, ne? Gut.
Und das war super. Und ich dachte, ja, finde ich gut, hätte ich auch schon mal fragen können, habe ich aber nicht. Und dann musst du so in Kurse gehen. Und das war echt eine bittere Erfahrung. Wir saßen dann in so Kursen mit anderen Eltern, also Pflegeeltern, heterosexuellen Eltern. Ja. Und du hörst dann so, ne, die sind noch nicht durch, die haben schon, ne, schon erste Anbahnungen mit Kindern und denkst immer, hey, was ist, stimmt denn hier nicht? Bekommst aber dann von der Ansprechpartnerin immer noch gesagt, es gibt leider keine Kinder.
Aber habt ihr eine bestimmte Altersspanne eingegeben?
Nee, gar nicht. Also wir haben immer gesagt, es muss gar nicht so jung sein und das macht dich eigentlich attraktiver als Elternpaar.
Ja,
ne? Weil wir gesagt haben, ich brauche kein Baby. So, das ist überhaupt nicht mein Thema. Ne? Und sie hat uns immer gesagt, nee.
Aber es gibt keine Kinder?
Ganz absurd.
Leider sind die Kinder alle.
Ja,
das klingt irgendwie...
Ja, und das ist natürlich absurd, weil du kennst ja dann die offiziellen Zahlen, kannst du ja einsehen. Ne? Und es gab dann, glaube ich, pro Jahr 1000 in Obhutnahmen alleine in Köln. 1000 Kinder, die aus Familien rausgenommen wurden und du wusstest nicht, wie geht's weiter mit denen. Und dann hörst du immer, es gibt eigentlich zu wenig Pflegeeltern. Ich weiß noch, dass es in Wien parallel so eine Kampagne gab, das fand ich ganz faszinierend. Da gab es riesen Plakate, ne? In der Straße hat die Stadt Wien Pflegeeltern, also queere Pflegeeltern gesucht. Das kann nicht sein, ja. Also, in welcher Welt leben wir? Naja. Aber um es vielleicht nur mal kurz mal, also wir haben uns dann irgendwann entschieden und gesagt, das bringt hier nichts, wir kommen hier nicht weiter und haben ihr dann gesagt, wir bewerben uns in anderen Kommunen als Pflegeeltern. Also,
aber das geht.
Ja, das hat sie dann
es geht
gesagt,
nicht nur in der man wohnt, sozusagen.
Genau, ja.
Ach, okay.
Dann habe ich 18 Bewerbungen geschrieben, also so alle Kommunen um uns herum. Und dann, es war auch eine echt spannende Erfahrung. Also Köln und Bonn und auch Düsseldorf, also drei wirklich große Städte, waren extrem abweisend. Und das kann eigentlich nicht sein. Was stimmt denn hier
nicht? Die man vielleicht eher gewählt hätte, wenn man sagt, welche sind dann wohl sehr offen dafür, hätte man wahrscheinlich zumindest Düsseldorf und Köln.
Hätte man gedacht.
Ja.
Und das war es überhaupt nicht. Und ich sag mal so, die sehr konservativen kleinen Städte und Kommunen haben sich gemeldet und uns gerissen, ne, und gesagt, ja, kommen Sie vorbei und wir wollen Sie gerne kennenlernen.
Das ist ja
so.
Super.
Das war toll.
Ja,
dann waren wir in Wuppertal und dann kam eine Frau da von Pflegekindern in Wuppertal, genau.
Gut.
Kennst du Wuppertal?
Gut. Ja, ich habe da Freunde auf jeden Fall.
Da kommt auch unser Ströbel her.
Stimmt, der Ströbel
kommt
aus Wuppertal.
Hey, ich dachte, der kommt aus
Der ist in Wuppertal, glaube ich, vor Nürnberg hat er in Wuppertal.
Ich wollte gerade sagen, weil ich den ja nach Nürnberg verortet
habe. Der hat ja, ich meine ja auch, er spricht immer noch so ein bisschen süddeutschen Akzent. Freddy, nun sind unsere Jungs hier allesamt schon ein bisschen älter, ne? Und ich meine, mit dem Baby haben die wirklich nichts mehr zu tun. Aber manchmal wird man da schon so ein bisschen melancholisch und wünscht sich so diese kleinen, dicken Babybeine zurück, ne? Und weißt du, wo ich früher ganz viel war?
Weiß ich, haben wir schon drüber gesprochen, bei Babywalz.
Bei Babywalz, denn da gibt's halt einfach einmal alles.
Große Auswahl an hochwertigen Produkten für Babys und Kleinkinder von bekannten Herstellern und exklusiven Eigenmarken.
Ein vielfältiges Sortiment von der Baby-Erstausstattung bis hin zu Spielzeug und Schwangerschaftsmode.
Gleichzeitig bietet Babywalz eine vielseitige Beratung online und vor Ort.
Das kann ich nur bestätigen. Hier in Hamburg gibt es eine große Babywalz-Filiale und da waren wir früher wirklich viel und wurden eigentlich immer top beraten.
Ja, und davon haben wir oft profitiert, weil ihr uns immer alles weitergegeben habt.
Win-win quasi. Payback-Punkte könnt ihr natürlich auch sammeln und mit dem Code ZUCKER10 erhaltet ihr ab einem Einkauf von 25 Euro 10% Rabatt auf euren Einkauf bis einschließlich 30.04.
Das bedeutet, wenn ich für 100 Euro einkaufe, spare ich dann, lass mich mal ganz kurz, ich muss mal hier eingeben, 10 Euro?
Du bist so gut.
Ja.
Du bist so gut.
Mathe-Genie. Den Code und alles, was wir gerade gesagt haben zum Nachlesen, findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Deswegen am besten jetzt direkt auf www.baby-walz.de und nicht vergessen, Code heißt Zucker10. Aber das ist ein anderes Thema.
Okay, wir waren in Wuppertal. Ja, wir waren in Wuppertal. Und das war echt wahnsinnig bezaubernd. Die waren einfach total nett zu uns. Die haben uns mit offenen Armen empfangen. Und dann mussten wir wieder in so Kurse. Der, nee, ins Konter bin ich, weil der abends immer arbeiten muss. Und ich sage, ja, ja, sie haben das schon mal besucht. Ist kein Problem. Ne? Machen wir. Der arbeitete nämlich parallel in Wuppertal, gerade am Opernhaus. Das war ganz cool. Ne?
Was macht er?
Opernhaus.
Ja, der hat zu der Zeit als Chordirektor gearbeitet. Also der ist ja Musiker, nennt man so, glaube ich, ne?
Ja, ich hoffe.
Ja, cool. Genau. Also genau, ja. Der hat dirigiert.
Kollege von dir, so. Johannes.
Ja, so im weiteren
Sinne. Im Gegensatz zu mir kann er wahrscheinlich Noten lesen. Mit großer Wahrscheinlichkeit, dass kann er sich auch noch schreiben.
Ja, das kann er wirklich.
Oh Gott, da beneide ich ihn direkt.
Ja, okay. So, und dann war ich dann im Kurs und dann weiß ich noch, nach dem Kurs sagte die Ansprechpartnerin, ja, können Sie mal kurz warten, ich will was besprechen. Können Sie sich auch vorstellen, 2 Kinder zu nehmen? Und dann dachte ich irgendwie, zwei, also ich meine, du bewirbst dich da, du gehst da so durch, du denkst die ganze Zeit, du liest Bücher, du machst und tust, du musst dich vorbereiten und dann sagt jemand 2 Kinder. Dann denkst du, 2, ja, warum eigentlich nicht 2? Stimmt, ne? So völlig unbedarft. Ja, klar, 2, kein Problem.
Ah, 2, 4, 6, du.
Es macht doch gar keinen Unterschied. 1 oder 2, komm, ne, wir haben doch Platz.
wir haben so genug Liebe da.
Ja, die Liebe reicht total. Ja. Weiß der vorher alles nicht. Und dann haben wir vorher erst die Eltern kennengelernt. Also das Verfahren war damals so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass du erst die Eltern kennenlernst, die leiblichen, ne, damit so ein gemeinsames Okay entsteht, zu sagen, wir können es uns vorstellen. Ne? Also weil die Eltern sind sozusagen die Erziehungsberechtigten. Immer noch.
Ihr nehmt sie ja in Pflege, ne?
Genau, ist, und wir nehmen sie in Pflege und hast einen Auftrag formell des Jugendamtes, ne? Und das muss natürlich irgendwie passen, weil wenn die Eltern jetzt sagen, geht gar nicht und so. Und
Entschuldigung, ist man aufgeregter, bevor man die Eltern trifft oder bevor man die Kinder trifft?
Ja, vor den Kindern natürlich.
Aber die Frage ist ja...
Total.
Okay.
Das war auch echt ein toller Moment, die Kinder zu sehen. Das
und warum, wenn ich fragen darf, sind die sozusagen nicht bei den Eltern geblieben?
Weil es halt nicht ging. Ne? Also die Umstände, also die Eltern sind getrennt, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber sind getrennt und sie konnten halt bei der Mutter so nicht leben und waren schon in der Bereitschaftsfamilie zu dem Zeitpunkt. Und
wie alt waren die?
3 und 5. Also schon
krass.
Alt. Ne? Also, fast 5. Also, ja, und dann haben wir uns kennengelernt. Und dann hat die Mutter aber im ersten Gespräch gesagt: Ja, aber ich will die Kinder gar nicht auf Dauer. Ich möchte die gar nicht weggeben. So, ich weiß das noch, dass sie es gesagt hat. Und ich fand uns echt toll, muss ich aus heutiger Sicht sagen. Aber ich weiß nicht, was uns da geritten hat, weil wir dann gesagt haben: Das ist okay. Dann sind wir aber nicht die Richtigen. So, das ist in Ordnung. Das musst du doch gar nicht tun. Oder sie, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben sofort da geduzt. Dann lass uns das nicht machen, weil wir können das nicht. Wir können nicht, ich schaffe das nicht und ich will das auch nicht.
Ja.
So, und dann rief ein Tag später die Frau vom Jugendamt und sagte, die Eltern sind total begeistert. Die Mutter ist jetzt total ins Ja gekommen darüber, dass wir gesagt haben, ist okay, dass du das so fühlst.
Ja.
Und das hat sie ermutigt. Das
ist auch ein unfassbarer Schritt. Also,
wow.
Und wenn man das auch als Mutter sich selber dann eingestehen kann, dass man es nicht hinkriegt und die Größe dann aufbringt, zu sagen irgendwie,
ich
mach das so, fand ich.
Genau. Ja, und dann kam der nächste Termin und da war klar, jetzt war der in die Bereitschaftsfamilie und da treffen wir uns mit der Frau vom Jugendamt wieder, ne? Die ist dann halt natürlich dabei. Und ich weiß noch, wir haben da geklingelt, ich war furchtbar aufgeregt, wir standen da vor der Haustür und das ist ein langer Flur und da ging so eine Treppe hoch und dann natürlich auf der anderen Seite Kellertreppe runter. Und ich weiß noch, dass die Tür aufging und beide Köpfe so, ne, aus der Kellertreppe heraus so gucken und sich versteckt haben. Und ich war total aufgeregt, der Jens auch. Und wir sind dann so durchgegangen in die Küche und saßen da und es war einfach wahnsinnig aufregend, ne? Weil du hast ja keine Ahnung, was jetzt passiert. Das sind ja wildfremde Wesen. Ja? Und dann ging irgendwann die Tür auf und dann kam mein Sohn rein und kam irgendwie so an und zeigte ihm irgendwie ein Matchbox-Auto und unsere Tochter ging zu Jens und zeigte ihm, glaube ich, ihren Schnuller oder so. Ich weiß gar nicht, was die da gemacht hat. Und dann hat mein Sohn mir meinen Finger genommen und mich mitgezogen ins Zimmer, so dass ich einfach mitkommen soll und er wollte mir seine Autos zeigen.
Ja.
Und dann sind die anderen beiden auch gleich mit und dann saßen wir da auf dem Boden in diesem sehr kleinen Zimmer. Wir hatten auch wirklich nicht viel, das muss man echt sagen, ne? Das war echt so ein bisschen traurig eigentlich aus heutiger Sicht. Dann saßen wir da und dann hat meine Tochter, das weiß ich auch noch ganz genau, die hatte vorher Apfelsaft getrunken. Ne? Und das ist so ein Geruch, der mir so prägnant noch in der Nase ist. Und dann hat sie vor mir gestanden und also ganz nah und hat gesagt, also jetzt sehr undeutlich gesprochen, dass sie mir ihre Schnullis zeigen will.
Ja.
Und dann sind wir auf ihr Bettchen gekrabbelt, ne? Und dann lag da so ein kleines Bündel Schnuller. Und da war sie wahnsinnig stolz drauf. Das war echt sehr berührend. Und
das ist ja süß.
Ja, die gibt's natürlich auch noch. Mhm. Genau, und dann sind wir nach Hause, also ist das eine Stunde oder so, ne? Und dann sind wir nach Hause gefahren, dann heißt es, ja, jetzt schlafen Sie mal drüber und so. Ne?
Ja, klar.
Und dann haben wir gesagt, was heißt denn darüber schlafen? Das ist ja totaler Quatsch. Also weil das ist ja ein Gefühl, das macht Peng oder nicht Peng.
Klar.
Also das ist ja nichts, wo man abwägt und man sagt, ja, Plus-Minus-Liste, ne? So, das ist ja wirklich, das ist ja ein Verlieben im weitesten Sinne. Ne? Ja, und da war für uns klar, ja, wir können da morgen anrufen und ja sagen, das ist klar.
Ja, und 2 Tage
später. Ja, und 2 Tage später fing dann die Anbahnung an. Und dann heißt das ja, genau. Immer hin und her fahren, immer ne, längere Zeiträume zusammen verbringen.
Gänsehaut.
So. Ja. Gänsehaut, sehr schön.
Nee, ich habe Gänsehaut.
Ich auch, ja.
Das
ich
ist
auch.
Wirklich so eine schöne
Das Geschichte. War wirklich schön. Und das ist natürlich was sehr Besonderes. Und ja, das ist Verlieben eigentlich. Ne? Das ist so, und deswegen habe ich auch immer gesagt, sagen viele auch so zu mir, ich habe immer gesagt, das sind meine Kinder oder unsere Kinder. Ich habe nie gesagt, das sind meine Pflegekinder, weil ich das total doof finde, weil das so eine komische Bewertung bekommen. Das sind Kinder wie andere auch und ich bin jetzt da, Punkt. So, es war für mich immer klar und ja, ich bin Jens auch.
Wie alt sind die beiden jetzt?
Meine Tochter wird jetzt 16 nächsten
Halleluja.
Monat. Ja, das ist krass. Ja,
okay.
Genau. Und ja. Mein Sohn ist 17, der wird im April 18. Ja,
das wow.
Ist krass. Das ist echt krass, ja. Und das ist echt eine lange Zeit jetzt. Ne?
Und ist denn dann schon so ausziehen jetzt irgendwann Thema? Noch nicht.
Nee, das nicht. Mein Sohn hat jetzt tatsächlich vorgestern sein erstes Bewerbungsgespräch gehabt. Das war echt total spannend. Das erste Mal in seinem Leben.
Was?
Beim Finanzamt.
Nein!
Warum?
Du schickst da
weil
also
er weiß,
einen
dass seine Väter
rein.
Davon nichts verstehen.
Bitte?
Weil er weiß, dass seine Väter davon nichts verstehen. Er will der Familie helfen.
Nee, kann genau, ich halte es nicht mal aus, Papa. Hat er schon gesagt, nee, darf ich dann nicht. Dann habe ich gesagt, oh Gott, der passt echt total in dieses System. Du darfst ja nicht. Also nee. Wenn im Finanzamt darfst du ja nichts sagen.
Ich könnte jetzt sagen, aber habe ich nie gesagt, das.
Finanzielle Schweigepflicht, kennt man ja.
Okay, genau. Abgefahren.
Ja, genau. Das hält jetzt so dran. Ne? Und ja, wir sind einfach ziemlich, also auch, ich meine, die bringen ja ein Paket mit, das kann man sich ja vorstellen. Ja, natürlich. Klar, so. Und das ist schon ein Weg. Aber das war spannend. Also so wie sind nur so die ersten Momente, wenn du so Kinder, also stehst du da? Also wirklich, wir hatten 6 Wochen Eingewöhnung. Ich hatte damals noch einen Pflegedienst, ziemlich groß, ne? Und dachte, okay, ich kann mich 6 Wochen rausziehen, der Jens hat 6 Wochen Spielzeitpause. Was machen wir eigentlich danach? Dann stehst du plötzlich da und denkst, ja. Du hast 2 Kinder, ne? Du brauchst einen Kindergarten. Wie machst du das denn jetzt?
Ja,
und du hast ja,
und
ich meine, Köln
ist ja nun, vergiss es.
Und für
ja.
2.
Ja.
Also es macht es ja immer komplizierter. Das machen wir ja nicht jetzt und so. Und dann haben wir angerufen und ich weiß es nicht, wir haben einfach immer wahnsinniges Glück gehabt. Ne? Ich habe da in so einer Kita angerufen, dachte, da fährst du immer an so einer Eltern-Inni vorbei, ruf mal an. Und dann rufe ich da an, dann sagt die zu mir, ja, heute Morgen sind 2 Plätze frei geworden. Weil die nach Leipzig gezogen sind.
Manchmal soll es so sein. Wo muss ich unterschreiben?
Was muss ich tun? Ja, ja, und dann wieder Bewerbungsgespräch.
Und die Kita war dann auch noch nett, oder was?
Wahnsinnig toll.
Das ist doch mega.
Ja, so ja. Kleine Gruppe, 22 Kinder.
Ja, vielleicht soll es so sein.
Liebevoll einfach ja. So.
Ja. Und wie waren die Vorbereitungen, bevor die Kinder eingezogen sind? Ich sehe euch in Malerklamotten.
Exakt.
Wo ist nochmal dieser Werkzeugkasten? Wo ist der? Oh, da fehlt ja ein Kreuzschraubenzieher. Also müssen wir mal, und dann seid ihr nochmal losgefahren. So sehe ich euch. Ja. Und dann habt ihr alles perfekt vorbereitet. Und dann
tatsächlich habe ich den größten Teil machen müssen, weil der Jens gerade in einer Riesenproduktion war und einfach nicht konnte. Das heißt, ne, also Wuppertal-Köln ist ja schon, also 50 Minuten fährst du da, ne? Das machst du nicht. Und morgens Probe, abends Probe und dann zwischendurch und samstags Probe. Und das heißt, ich habe da die meisten Teile rumgemalert und habe immer irgendwie Bilder geschickt. Guck mal hier, guck mal da. Und dann irgendwie so gestaltet, meine Tochter hat so ein Hello Kitty-Zimmer bekommen, weil sie es ganz toll fand. Und unser Sohn so ein klassisches Fußballzimmer, ne? Und,
ja,
so. Spider-Man-Zimmer. Genau, Spider-Man war es ein großes Thema. Genau. Posen gemacht.
Hast du gerade die Netze mit Tornetzen verwechselt, ne?
Naja. Nee, genau, weil jetzt natürlich Fußball sein Thema ist, weil, ja, genau.
Ja.
Ja. Und das war, ja genau, dann bereitest du halt vor und ich meine, wir hatten ja wirklich nichts da. Du hast ja keine Schwangerschaftszeit da zu denken, ja, was kannst du kaufen, was brauchst du und so, sondern das, nach 3 Wochen. Hast du plötzlich 2 Kinder im Haus.
Das ist,
ne?
Heißt, es gibt eine Zusage, dann gibt es eine Eingewöhnungszeit. Ja. Nach 3 Wochen ziehen die
dann
ein.
Bei uns war das dann soweit. Die wollten unbedingt. Die haben wirklich gedrängt und gesagt, wir wollen jetzt. Ne?
Die Kinder
also,
wollten.
Genau, wir haben erst die immer also abgeholt, waren dann in irgendwelchen Parks und haben irgendwas gemacht. Und dann war klar, jetzt fahren wir auch mal nach Köln und gucken mal, wie ist das zu Hause und so. Und dann wieder hin und her, hin und her. Und irgendwann war das aber so, da weiß ich noch, das Zimmer war dann fertig, ne? Und dann ist mein Sohn da hochgerannt, weiß ich, und der hatte so ein Spielbett, kennt ihr diese nicht ganz hohen Betten,
ja,
so diese halb.
Ja. Ja.
Und der ist da rein und hat sich da oben drauf gesetzt und dann hatten wir so einen Kuschelhasen da sitzen und hat den Arm genommen und gesagt, ich will jetzt hier bleiben. Und dachten, oh fuck, das geht aber jetzt nicht. Das geht aber jetzt nicht, weil wir müssen noch ein bisschen planen. Ja. Und dann war aber klar, das geht jetzt nicht länger, die müssen jetzt einziehen. Und dann fährst du halt dahin und das war ja auch noch, also wieder in dieses Haus, wo sie da Kellertreppe und so. Und dann stehen da ganz viele Taschen und so und dann packst du das Leben da irgendwie ein. Das ist ein bisschen, das ist bedrückend eigentlich. Also in dem Moment ist es natürlich alles total überdeckt, weil du total aufgeregt bist und so. Und man denkt ja auch gar nicht so richtig drüber nach. ich glaube, das ist wie bei allen Eltern. Aber so im Nachgang, wenn du dir so klar machst, du packst da so Taschen in den Kofferraum und denkst, okay, jetzt kommen die Kinder einfach woanders hin.
Und ich meine, die waren bei Obhut-Eltern da, ne?
Ja, das sind so Bereitschaftsfamilien, genau, ne? Die dann Kinder wirklich das Jugendamt rufen und sagt, heute Abend müssen wir eine Familie und zwei Kinder rausnehmen, als Beispiel, ne?
Aber wie lange waren die da bei denen?
Von Februar bis, also 4-5 Monate.
Okay.
Also auch, das heißt, jetzt
war ja für
kurz
die auch ein Abschied,
ja,
ne?
Ja.
Aber habt ihr mit denen dann manchmal noch Kontakt gehabt?
Nee, okay. Ja, und dann sind wir nach Hause gefahren und weiß noch, dass wir bei einer Fastfood-Kette angehalten haben, weil wir dachten, wir müssen mal kurz, bevor wir weiter nach Hause fahren, müssen wir anhalten einmal. Also ich kann jetzt nicht durchfahren, wir müssen einmal irgendwie einen Bruch hier machen. Ich ersticke gleich vor Gefühlen. Und ja, und dann fährst du nach Hause, packst alles aus und dann räumst du alles irgendwie in die Schränke und dann sind die da.
Wow. Und wie läuft das dann in den ersten Nächten, Tagen? War das alles war sehr cool, natürlich? Ging das gut? Sind die nachts ständig aufgewacht und zu euch ins Bett gekommen? Oder?
Nee, gar nicht. Also ich weiß noch, dass also wir hatten noch bis zu den Sommerferien 2 Wochen Zeit. Das heißt, der Jens ist sowieso immer nach Wuppertal gefahren und hat die Kinder dann immer mitgenommen und dort in die Kita noch gebracht.
Also
das war ganz cool.
Weil die da Kita-Plätze hatten natürlich.
Die hatten da zufällig 2 Kita-Plätze. Ja. Ne? Das war ganz cool. Und dann konnte ich vormittags irgendwie meinen Kram machen und dann nachmittags hat er die nach Hause gebracht oder ich habe die geholt.
Aber mit deinen Krams meinst du die Gefühle erstmal einordnen und klarkommen, ja, und wahrscheinlich.
Ne? Ja, so ganz banale Dinge wie, ich hatte echt einen ziemlich großen Betrieb, also mit sehr, 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 sehr vielen Menschen. Ach, ja, und ich irgendwie, das, also es ist schon, es haut dich halt raus. Ich meine, ihr kennt doch, wie das ist. Du bist plötzlich Eltern, das ist ja.
Ja, nur haben wir gefühlt 10 Monate Vorlauf. Zeit, uns vorzubereiten.
Ja,
so,
genau.
Ne?
Ja, das stimmt. Ja, und dann weiß ich noch,
ich kenne das Gefühl ganz gut, wenn man nicht so viel Zeit hat.
Richtig.
Wenn ein Kind früher kommt.
Frühchen. Und zwar wie viele Monate nochmal?
Wenn man denkt, man hat noch Zeit, alles vorzubereiten.
Ja.
Ja, gut.
Und das, wenn das dann auch noch 2-mal passiert, ne?
Ja, genau, wenn man dann nur so ein halbes Jahr hat.
Bist du echt gut vorbereitet. Komm.
Genau, beim 2. Mal war klar, das wird wahrscheinlich wieder passieren. Nee, was nicht.
Moment, beim 2. Mal war das nicht da, wo du bist in New York gelandet.
Ja.
Es geht wieder los. Okay, dann fliege ich jetzt wieder zurück.
Ah nein.
Genau. So war das. Weil das so früh war.
Genau, und weil ich vom ersten Kind wusste, es könnte zu früh kommen. Was unwahrscheinlich beim 2. Kind natürlich ist, bin ich so deutlich früher nach New York geflogen, dass es überhaupt nicht passieren kann, dass es dann schon kommt.
Okay. Ja, wir reden von 3 Monaten oder so.
Naja, das war dann sozusagen, ich glaube, weiß nicht, 3,5 Monate vorher oder so. Der ist dann ja, und dann lande ich in New York und höre, am nächsten Morgen habe ich so die ersten Leute interviewt, wir haben da was fürs Fernsehen gemacht, für Buten und Binnen. Und dann kriege ich den Anruf, du musst zurückkommen. Deine Frau, die liegt im Krankenhaus, vielleicht kommt das Kind in jedem Moment. Ich so, das kann jetzt nicht kommen, das würdest du nicht überleben. Das sind ja noch nicht mal 3 Monate, das ist ja noch viel mehr und so. Nee, du musst zurückkommen. Und dann bin ich am nächsten Tag zurückgeflogen. Das heißt, ich habe einen Tagestrip nach New York gemacht. Mein ökologischer Fußabdruck grüßt.
Ja.
Und
da bist du jetzt wirklich mal entschuldigt.
Also. Ja, okay. Aha. Und dann hat er sich zum Glück noch ein bisschen Zeit gelassen. So viel sei gesagt.
Und dann ist er doch nochmal nach New York geflogen.
Ach, und da war nämlich jetzt, okay. Genau. Ach, machen wir nochmal eine Extra-Folge zu.
Ja, krass. Ja, aber vorbereiten ist echt so ein Thema. Naja, und mein Sohn ist halt ins Bett gekrabbelt und hat da gepennt. Und meine Tochter hat echt furchtbar angefangen zu weinen. Ja. Also es war wirklich, die lag dann da plötzlich in ihrem fremden Zimmer, fremdes Bettchen ohne Bruder und bei irgendeinem fremden Menschen, ne? Also ich meine, das bist du ja irgendwie da noch. Und dann haben wir unter das Spielbett
natürlich, dass sie in einem Zimmerchen schlafen, ja klar.
Und haben das einfach hingelegt und dann lagen wir, also wirklich jeden Abend 3 Stunden daneben, Finger halten. Und dann hat sie sich immer die Locken eingedreht, so in die Ohren und dann dachte ich, jetzt schläft sie ein, jetzt ist sie weg und mummel, mummel. Und dann dachte ich, okay, ganz langsam rausziehen. Ne?
Radang!
Okay, du musst schon wieder.
Also einer hier am Tisch kennt das auch.
Ja,
das ist das Bindungsthema.
Das hatten wir aber auch.
Ja. Also, das ist ein starkes, wichtiges Signal. Was für ein Glück, dass du dich so gut damit auskennst, beruflicher
also so
Natur.
Weiß ich, aber ich glaube, ich ganz...
Ja, oder ganz okay. Zumindest das heißt, offen und empathisch dafür warst.
Und das auch mal, also wir hatten das auch, wir haben auch jahrelang daneben und dann darunter gelegen und all das. Und bei dir ist es ja noch extremer gewesen, bei beiden. Ne?
Ja.
Um das mal allen Eltern zu sagen, das ist völlig in Ordnung und auch wichtig, dass man es macht, oder?
Genau, dieses raus, es gab ja so Theorien, man geht raus, lässt das Kind schreien, ne? Dann
das
geht man,
hat der Typ ja selbst schon
Minute,
widerlegt.
Oh Gott, ja. Das ist natürlich echt Horror.
Das ist Folter.
Bitte nicht tun, das ist einfach nicht in Ordnung. Ein Kind braucht die Klarheit, ich bin hier nicht verlassen, ich brauche keine Todesangst haben.
Ja.
Und die kommen
und dafür braucht es auch nicht irgendeine Geschichte mit Adoption oder Frühchen, sondern
nein,
es gibt auch Kinder, die brauchen das einfach so.
Alle.
Ja, gut.
Also ich würde sagen, jeder Mensch hat ein Recht auf Liebe, Geborgenheit, Essen, Trinken, Wärme. So.
Ja,
und
Grundrechte.
Im Übrigen auch noch mit 40 und mit 80. Weil das ändert sich ja nicht. Und das ist das Spannende, das merke ich ja in meiner Arbeit, das ist immer das gleiche Grundbedürfnis, das eigentlich nicht gestillt wurde oder wird. wo es einfach eine starke Kränkung oder Verletzung oder Traurigkeit gibt. Und das sozusagen aufzuarbeiten im Inneren, das ist einfach, ja, das ist echt schön.
Und würdest du sagen, dass es fast immer so ist?
Wo bin ich denn jetzt?
Nein, das passt alles.
Total wichtigen Punkt, weil das bei uns immer wieder kommt. So, okay, also es doch, erzählen doch ganz viele Eltern immer wieder. Und boah, dann liege ich abends daneben und ich wirklich, ich kenne meine Tagesschau schon durch, okay, Tatort schon durch und so, ich liege hier immer noch. Natürlich kann man da auch mal genervt werden und,
total,
und denken,
darf so, man
ich, meine Güte, auch völlig legitimes Gefühl natürlich. Aber im Endeffekt ist es gut, wenn jemand wie du, der da auch Profi ist, auch nochmal sagt, dass das einfach für die Kinder wahnsinnig wichtig ist.
Ja.
Und nicht dieses, ja, jetzt muss der Abnabelungsprozess aber auch mal stattfinden. Nee, muss er nicht.
Ja. Also genau, genauso gut darfst du auch total gestresst sein. Also eine Freundin von mir hat auch gerade echt eine Trennung und zwei Kinder. Und also echt, ne, und die ist total fertig und genervt. Und neulich hat sie angerufen und gesagt, ich kann einfach nicht, ich brüll die gerade nur noch an. Ich kann nicht mehr so, dann ist es so. Dann ist es jetzt gerade so. Dann brüllst du die jetzt gerade an. Also du kannst jetzt nicht alles umstellen. Du kannst ihnen das jetzt gerade nur sagen, dass du es gerade nicht ändern kannst.
Und das ist dir leid, genau das.
So. Aber du kannst jetzt nicht immer weiter dich zusammenreißen, weil wo führt das hin? Ja, das macht ja krank. Das ist nicht gesund. Und da war es schon entspannter danach, nachdem die Kinder gesagt haben, es hat nichts mit euch zu tun, aber ich kann gerade nicht und ich will auch gerade nicht.
So, und das ist total gut, wenn man sich dann im Zweifel noch das noch hinkriegt, sich abends irgendwie zu entschuldigen oder zu sagen, so Leute, total. Es tut mir leid, ich hatte heute so einen stressigen Tag und so. Das haben wir bei uns auch eingeführt.
Ja.
Unser Sohn entschuldigt sich auch echt gut, muss ich sagen, mittlerweile. Aber das ist eben so, weil das ist ja auch, man kann so viel Coaching und Therapie haben wie sonst was. Man, bis zum gewissen Punkt kommt man nur aus seiner Haut raus. Aber ein gewisser Punkt auch nicht. Und es gibt Leute, die können alles mit Humor nehmen und die haben eine unfassbar hohe Belastungsgrenze, wo ich immer da gebe, ich weiß nicht, wie du es machst. Seit ich 28 bin, durchgängig bei tollen Therapeutinnen so ungefähr. Trotzdem bin ich jemand, dem früh der Kragen platzt. Trotzdem bin ich jemand, der einfach dessen Belastungsgrenze dadurch nicht höher wird. Ich weiß diese Dinge und ich mache sie trotzdem in dem Moment falsch.
Mir geht das auch so. Ich höre mir Podcasts an, ich lese mir Sachen durch oder ich spreche mit Marc und denke, okay, das werde ich jetzt anwenden. Wie dumm bin ich eigentlich, dass ich teilweise die Sachen nicht anwende, obwohl ich das doch weiß, wie man es macht. Und dann hast du wieder so Schwächemomente, hast Hunger oder hast Zeitdruck oder was anderes im Kopf, musst noch was beantworten, dann ist Stress, dass ich dann das viel zu oft nicht schaffe, zu reflektieren in dem Moment. Ich würde in mir selber gerne eine App installieren, die sofort alles reflektiert. Mhm. Und dann danach bist du immer schlauer und davor auch.
Und wenn du die App hast, dann bist du auf jeden Fall ziemlich reich.
Ja.
Wenn es glücklich macht, ne? Aber das Spannende ist, und das, was du sagst, ist ja, also du kannst natürlich 2000 Jahre Therapie machen. Ne? Also entscheidend ist für mich der Punkt, also fehlerfrei gibt's nicht. Das habe ich auch in dieser Konfliktfolge gesagt. Also aufhören mit diesem Quatsch, man ist fehlerfrei, es gibt's nicht. Das ist doch Quatsch. Also das wir machen Fehler.
Und
ich finde es auch normal. Und Kinder müssen auch Konflikte lernen, müssen auch lernen, dass man sich entschuldigen kann und so weiter. Aber das Wichtige ist ja, das zu fühlen. Also den Moment zu fühlen, ist was gerade nicht okay. Es kippt in mir. Das ist eigentlich der wichtigste Teil, das zu spüren. Und das habe ich gerade zuvor gedacht, da müsste man einfach körperlich verankern. Also du hast es mit einem körperlichen Gefühl verbunden.
Ja.
Also wenn ich dich nach dem Stress jetzt frage und dich frage, wo du ihn fühlst, kannst du ihn sofort benennen.
Ja.
Ja. Und dieses Körperempfinden müssen wir klarer machen.
Ah, interessant.
So, darum geht's dann. Ne?
Wie macht man das?
Wir können das vergrößern, wir können das fokussieren und können sagen, okay, konzentriere dich auf das Gefühl, wir machen das mal breiter.
Ja.
Wir nehmen das mal stärker sozusagen in der Mindset mit auf, verknüpfen das mit bestimmten Momenten und dann können wir das entweder ganz beruhigen, also diesen Teil, dass gar nicht mehr diese krasse Impulsivität hochgeht. Das ist ein Teil. Aber dann machen wir immer alles nur weg. Das ist gut.
Ja, ehrlich, ne? Was fehlt mir gerade eigentlich?
Ne? Aber wir müssen vielleicht mal was füllen.
Ja.
So, und ich bin mittlerweile arbeite ich eher so auf zwei Ebenen zu sagen, wir können Dinge beruhigen, wir können sie aber auch ein bisschen größer sogar im Körper machen. Wir verteilen sie mehr, dass wir diesen Punkt zum Beispiel nehmen und sagen, okay, der ist da, komm, zieh dir mal größer. Ne? Das kannst du über dein Mindset total gut machen. Wir brauchen einen Impuls. Und für den einen ist es im Magen, für den anderen im Hals, für den nächsten im Kopf und so. Und das müssen wir üben.
Das geht und ist das dann quasi, dass dieser Stratege in dir oder was auch immer das ist oder das Kind, dass der sich in dem Moment gesehen fühlt, wenn man ihn größer macht und ihm mehr Platz gibt? Ist es das Prinzip?
Wir verteilen ihn auf mehr Tüten, den Einkauf,
okay,
und machen
gut.
Ihn leichter.
Ja.
So, ich würde sagen, dass es darum geht, also dass wir einmal den körperlichen Druck rausnehmen, indem wir sagen, okay, komm, tak, 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 verteil einmal. Stress verteilt sich mehr. Ich habe nicht eine Tüte in der Hand, sondern verteile das Gewicht mehr. Und ich nehme es über den Körper wahr, indem du anfängst, es zu verteilen, bist du in einem anderen Modus. Also sag mal, was ich oft rate, ist, wie kannst du einen Impuls verändern über einen Geruch zum Beispiel? Dann sage ich oft bei Kindern, die einen starken impulsiven Drang haben, ne? Zu sagen, okay, vielleicht gibt es irgendwie, ja, manchmal so, ich habe mal bei Butlers so kleine Röhrchen gekauft, ne, waren so, war so Watte und so ein Kram drin, habe dann da Düfte reingemacht, die extrem sind, Nelken oder so. Und habe den Kindern gesagt, pass mal auf, wenn es gar nicht mehr geht, riech mal da dran, mach mal einen festen Atemzug. Schadet nicht, ne?
Ja, das ist
nicht
super. Gut.
Und das ist gut, weil das Gehirn bekommt sofort so ein Brrrr, so, ist wie so eine Ohrfeige im Gehirn, ne? Dann wird einmal durchgeschüttelt und muss mich resetten. Das ist super. Und das ist hilft witzig. Uns Erwachsenen auch.
Weil mein Trainer, mein Sporttrainer, der arbeitet ganz viel mit Gerüchen und Mapping. So, ja, welche Muskeln werden wo an so. Und wenn du mit dem rechten Nasenloch daran riechst und so, und auf einmal ist es beim Kreuzheben, beim Gewichtheben auf einmal so, merkst du irgendwie, der linke Arm macht nicht mit, Bein, so, dann machst du dieses Gerüchen und mappst das irgendwie nochmal richtig. Und auf einmal hebst du statt 90 Kilo 120 hoch. Mhm. Und denkst du, okay, was denn jetzt? Das hat sich komplett gleich angefühlt.
Ja. Aber du überlistest halt dein Mindset, ne?
So.
Also wir sind ja, da sind wir wieder bei der Frage der Eltern, wir sind konditioniert auf, was wir nicht können. Was wir nicht gut gemacht haben, was um uns herum nicht funktioniert, was wir noch nicht schaffen, wo unsere Schwäche ist. Das können wir ja wahnsinnig gut abrufen.
Ja.
Und damit überlisten wir aber eigentlich den Körper, also oder unseren Geist eigentlich, der das nur sagt, weil der Körper kann es ja. Du kannst es ja. Ja. Und in einer Notfallsituation könntest du es ja auch. Wenn es jetzt brenzlig wird, dann kannst du auch reagieren. Wir wollen natürlich jetzt nicht permanent eine Notfallsituation konstruieren und es kann auch nie, finde ich, das Ziel von Coaching sein, über Grenzen hinwegzugehen. Ja. Also ich bin kein Coach, der Leute leistungsfähiger macht. Das finde ich absurd. Sondern ich finde immer zu gucken, wer hat was in sich und wie kann man das gut fördern. Und das ist eher so eine Balance, weil wir vernachlässigen immer irgendwas in uns. Und das hat eher was damit zu tun, wo wir herkommen. Also was wir mitbringen.
Ja.
Hast du auf deine Kinder bezogen, das, was du gerade erzählt hast, was du auch beruflich machst, auch das mit Familien zusammenarbeiten, entstand das alles durch die Kinder oder hast du das zu dem Zeitpunkt schon alles gemacht?
Also sowohl als auch. Ich habe tatsächlich über meine erste berufliche Tätigkeit, in der ich ein wirklich großes Unternehmen hatte, gemerkt, boah, hier gibt's Krisen und Konflikte. Ich kann die gar nicht managen. Was mache ich denn jetzt? Dann habe ich eine Ausbildung zum Mediator gemacht. Dann sind die Mediatoren hinter dir, die Streit schlichten. Und das war für mich die beste Ausbildung überhaupt, die ich gemacht habe, weil das hat mich sehr angstfrei gemacht in Konflikten. Weil ehrlich gesagt, ich verstehe jetzt den Konflikt als Emotion und vorher habe ich mich mehr um das Ding gedreht. Das ist es ja nie. Es geht beim Konflikt nie darum, ob das Mikro jetzt passt oder nicht. Es geht um die Würdigung. Ja, es geht um das Gefühl dahinter. Also es hat mich beruhigt. Und durch die Kinder habe ich mich mit dem Thema Trauma beschäftigen müssen. Also und zwar eben aus der Erfahrung, dass sie halt ein Trauma mitgebracht haben, unsere Tochter ein bisschen mehr. Und ich das nicht verstanden habe, weil Trauma übertragen sich. Wir nennen das Trauma Energie. Also an einem bestimmten Punkt erleben Familien, Menschen, du, ich, dass wir in einer Situation kommen, die wir nicht mehr verstehen. In der wir unsere eigenen Gefühle nicht mehr verstehen. In der wir in einer Interaktion sind und gar nicht wissen, was los ist. Und Trauma ist Trauma? Das kann eine Trauma Energie sein. Und das musste ich auch erst verstehen, weil ich war in Situation mit meiner Tochter und ich war völlig am Ende. Ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich so eine traumapädagogische Weiterbildung gemacht und das war super. Und sag mal, die ganze Mischung aus Coaching-Ausbildung, Mediation, Traumapädagogik und dann habe ich auch noch so unbewusste Anteile gelernt wie Hypnose und so ein Kram und EMDR. Die Mischung ist halt ganz geil, weil ich jetzt sozusagen so ein Potpourri an Themen habe und sagen kann, okay, hier sind Stressfaktoren und wir gucken mal, was ist davon unbewusst, was ist bewusst, was kannst du beeinflussen, wo gibt es vielleicht so eine Trauma-Energie. Ne? Das ist ganz cool. Und das, ich habe mal in einer Weiterbildung in Hamburg, war ich auf einem Kongress, mit Wingwave-Kollegen, da ging es um Vorbilder. Und das ist echt ganz spannend, weil es ging so um die Frage, wer sind deine Vorbilder? Und ich habe plötzlich meine Kinder genannt. Und mir ist auch immer klar geworden, das stimmt. Ich finde das krass, was die geschafft haben. Und da waren die viele Jahre jünger. Was die geschafft haben bis dahin. Und das sind zum Beispiel Sachen, die habe ich nur bewusst, weil ich übers Gefühl das zulasse. Früher war ich total rational. Ich habe alles versucht, irgendwie mir zu erklären, warum ist das so? Und davon bin ich total weg, weil ich immer denke, deswegen vielleicht auch diese Vorträge mit Menschen machen mir viel mehr Spaß.
Ja, macht total Sinn.
Das ist super. Ne? Also ob da 300 oder 500, das ist mir egal. Aber ich finde das so schön, irgendwie das zu fühlen. Wenn ich jetzt hier nur sitzen würde und hätte eine Kamera, habe ich denke, ist irgendwie ein bisschen tot. Ne? Was machst du denn jetzt hier?
Ja, ich finde es total spannend. So, also ein paar Bilder von dir werde ich auf jeden Fall, Formulierung werde ich klauen. Nämlich, dass ich den Stress innerlich auf mehrere Tüten verteile.
Ja. Das machen wir gleich super. Mal.
Ja, komm, bevor man einmal in einem Arm zerrt, weil diese eine Tüte viel zu schwer ist, verteile ich den innerlichen Stress einkauft, auch einfach mehrere Tüten. Ja. Das werde ich, glaube ich, das Zitat werde ich öfter mal bringen.
Sag mal, hast du auch so viele Tüten im Auto für Einkäufe? Und dann, wenn du einkaufen gehst, sind die aber alle nicht in dem einen Auto, sondern in dem anderen?
Nee. Also ich wohne in der Stadt, ich gehe nicht mit dem Auto einkaufen, ich laufe dahin.
Ja, ja, du bist so ökologisch.
Tut mir leid.
Ja, der fliegt ja auch nicht nach New York hin und zurück. Ja. Einfach so.
Nee, mach doch, musst du mal machen, so einen Tagestrip nach New York. Kann ich nur empfehlen.
Ich bin auch nie auf Tour. Ich habe einen super ökologischen Fußabdruck.
Sehr gut, ja. Sehr gut. Ich bin auch nie unterwegs.
Hey, liebe Leute, vielleicht kennt ihr das ja auch. Man möchte den Kindern natürlich auch beim Essen ein bisschen Abwechslung bieten. Ob in der Brotdose oder am Frühstückstisch, das ist ja nicht immer so ganz leicht. Und man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit nur Marmelade aufs Brot schmieren. Da kommen mir natürlich die neuen Kinderprodukte der Rügenwalder Mühle ganz gelegen. Da gibt's zum Beispiel vegane Abenteuerstreich und vegane Abenteuermortadella. Natürlich fleischfrei. Das sind Produkte, die sind genau auf den Geschmack von Kindern abgestimmt und nach WHO-Empfehlung für Kinderprodukte entwickelt. Ohne Zuckerzusatz, reich an Omega-3-Fettsäuren und nur 1,2 Gramm Salz auf 100 Gramm. Deswegen klappt's bei uns jetzt auch mit der Brotdose und beim Abendessen. Probiert das doch mal aus. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit.
Es gibt die Rubrik The Zucki Podcasten.
Der Zucki Podcasten.
Ich habe einen kleinen Aufruf gestartet, Fragen an die Regenbogenfamilie. Hast du Lust, dir die mal anzuhören?
Ich bin sehr gespannt.
Okay. Warte, Frage 1, wo kommt der Regenbogen her? Uff.
Und wo hört er auf? Und gibt es da einen Schatz? Ja. Gibt es da wirklich einen Goldtopf? Schatz? Ja. Gibt es da irgendwie so einen Topf mit Bitcoins? Genau.
Wow, der Bitcoin-Regenbogen.
Boah. Aber die will man ja ich versuche noch hinterherzukommen. Warte. Okay, ja. Was war jetzt die Frage?
Ja, die kommen jetzt. Ich werde auch immer überrascht. Also ich kenne die auch immer nicht.
Okay. Ja, ich kenne auch noch nicht alle. Mal gucken. Jetzt bin ich bin wirklich sehr gespannt. So, ich öffne das mal hier. So, erstmal gibt es eine Aussage von Fabian.
Der hat also nicht verstanden,
genau,
was
der
Fragen
hat genau.
Okay, nee, aber Fabian, du bist trotzdem ein wertvoller Mensch.
So, Johannes, das meine ich damit. Jetzt hast du das, ne? Ja. Weißt du? Ja, Selbstwert und so.
Ja, er hat geschrieben, freue mich sehr auf die Folge. Habe auch einen Partner, aber noch keine Kinder. Danke für dieses Thema. Und Fabian fragt, bei Papa und Mama weiß man, wer gemeint ist. Wie handhabt ihr das, wenn das Kind nach Papa fragt?
Das ist total lustig. Das ist wirklich, das ist die häufigste Frage. Die
ja.
Wie sagen die denn zu euch?
Verstehe ich.
Ja, ja, klar. Also, die sagen Papa und Papa und wir haben, es ist wirklich kein Witz, wir wussten immer, wen sie meinen. Das cool. Ist verrückt, ja. Weil das fühlst du. Also du, ja. Ich kann es gar nicht anders erklären. Meine Tochter hat mich aber irgendwann zu Mapa gemacht. Zwischendurch auch mal zu Mama. Es gab so Phasen.
Hatte ich übrigens am Anfang auch. Ich wurde auch Mama
lustig.
Genannt.
Ne, das war ja. Schön. Waren wir im Geschäft, weiß ich noch, standen da. Ich hatte sie auf dem Arm und ich weiß gar nicht. Und sie sagte, Mama, kann ich Mama? Und ich weiß noch, die Verkäuferin guckte die ganze Zeit. Das war so lustig. Habe ich nie aufgelöst. Also, ich würde sagen, das kriegt ihr hin. Die Kinder machen das ganz alleine. Das kann man nicht planen. Das wird entstehen, Fabian. So würde ich es machen
okay.
An seiner Stelle.
Das glaube ich auch.
Du wurdest Entschuldigung, ich bin ausgestiegen, ja, als du sagtest, du wurdest Mama genannt.
Ich wurde am Anfang wurde ich auch manchmal Mama genannt. Und ich habe das auch, ehrlich gesagt, nie so richtig korrigiert.
Warum auch?
Weil ich das irgendwie ganz niedlich fand. Aber ich meine, er hat ja auch andere Worte verwechselt. So, warum soll man dann nicht auch mal Mama und Papa verwechseln? Und irgendwann hat er mich dann Papa genannt. Aber er hat mich sicher ein halbes Jahr lang irgendwann mal Mama.
Ich meine, dein Sohn hat mich auch schon mal Steffi genannt.
Ja.
Ja, anstatt Freddy.
Aber mein Sohn hat auch.
Ich erkenne ein Muster.
Ja. Aber ja. Ich kenne zum Beispiel einen Freund von uns, der nennt seine Eltern auch einfach immer beim Vornamen. Das war von Anfang an so. Mhm. Hat er halt irgendwie gemacht.
Ja, ich denke auch. Also unsere Kinder sagen jetzt, also unser Sohn sagt eigentlich tatsächlich unsere Vornamen nur noch. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Also genau, muss ich mir drauf. Aber gut, jetzt mit fast 18 ist es, glaube ich, dann auch irgendwie uncool, Papa zu sagen. Ne? Und meine Tochter sagt nach wie vor, also zu mir Papa fällt mir gerade an, zu Jens eher Jens, glaube ich. Ja, okay. Das verändert sich dann vielleicht irgendwann.
Genau.
Ja. Ab wann hast du denn, das ist eine Frage von mir, weil ich schreibe das mal kurz selber hier als Antwort, damit ich das vorlesen kann. Ab wann hast du gesagt, mein Sohn und meine Tochter? War das sofort nach Einzug? Oder musste sich das erstmal, das Gefühl erstmal komplett?
Also relativ schnell. Also jetzt nicht sofort nach Einzug, aber ich würde sagen so 2-3 Wochen später, weil ich das total doof fand. Immer zu sagen, ja, das ist meine Pflegetochter. Das ist so ein komisches... Also der Jens hat dann
so
irgendwann
eine Distanz,
gesagt,
ne?
Können wir nicht sagen, ich bin... Also wenn überhaupt sagen, ich bin der Pflegevater, anstatt zu sagen, du bist ein Pflegekind, weil das gibt dem Kind gleich so einen Stempel. Ah,
das ist doch
sehr schlau, der
im
Mann.
Altersheim. Pflege findet irgendwie im Altersheim statt, finde ich. Also es ist ja ein Kind. Ja. Das wird ja nicht anders gepflegt.
Ja.
Also das finde ich irgendwie auch komisch.
Ja. Nee, wir sind das war relativ schnell. Ja.
Schön finde ich, dass Die nächste Frage von Mittelalter kommt. Da steht Mittelalter.
Okay. Habe ich viele Fragen zum Namen.
Hallo Mittelalter. deswegen vielleicht auch die Frage, keine Ahnung. Was sagen eure Eltern zur Lebenspartnerwahl?
Wow.
Wir können das auch skippen.
Okay. Ach so, okay.
Ja, Klischeefrage, aber finde ich, ja. Ist halt so, ne?
Also bei Jens war das, glaube ich, sehr unspektakulär. Die haben halt gesagt, ja, dann liebst du halt Männer, ist das so. Bei mir war das tatsächlich nicht ganz unkompliziert. Also ich bin eher so konservativ groß geworden und mein Bruder, der leider verstorben ist, hat aber damals zu mir gesagt, Bob, bist du ekelhaft? Das war die erste Reaktion. Da dachte ich, okay, das ist eine krasse Reaktion, also 4 Jahre älter. Meine Mutter hat es irgendwie nicht verstanden und hat immer gefragt, was habe ich falsch gemacht? Also eine häufige Frage von Müttern. Gut, ist jetzt aber auch, wie lange ist denn das jetzt her? Wartet mal, 28 Jahre. Es ist ja wirklich schon lange her jetzt. Ja. Und mein Vater, dem sollte ich es erst gar nicht sagen. Es war ganz lustig. Nee, sag's nicht dem Papa. Und dann klingelt mein Telefon abends und ich höre meinen Vater im Hintergrund nur brüllen. Und ich sage, was hast du getan? Ja, ich habe deinem Vater gesagt. Und ich sage, warum du? Ja, der hat nicht so wahnsinnig witzig reagiert. Also die fanden das nicht so toll. Ich glaube, mein Vater ist auch verstorben, hat es irgendwie nie akzeptiert, glaube ich. Ja, verrückt. Meine Mutter sagt, meine Enkelkinder, ist doch total klar. Ja, klar. Für die ist das total klar.
Ja.
Und ist auch echt schön. Also für die ist das, die ist echt richtig Oma. Ist ganz schön.
Auch da danke für die Offenheit. Das habe ich jetzt gesagt, stand hier nicht. Fabian hat nochmal geschrieben.
Mittelalter.
Gerne.
Danke
gerne
für die Mittelalter, Offenheit. Fabian.
Mittelalter-Fragen. Auch, habt ihr oder eure Kinder Anfeindungen erlebt?
Also ich habe ja eben davon erzählt, ich habe ehrlich als Schwuler mal noch nie so wirklich Diskriminierung erfahren, zum Glück. Also das kenne ich wirklich gar nicht, außer tatsächlich mal in diesem Jugendamt. Das fand ich mich total diskriminierend, weil irgendwie klar war, nee, ihr seid irgendwie nicht die Richtigen, weil ihr schwul seid. Mein Sohn hat mal, das weiß ich noch, war abends so Bettbringaktion, erst meine Tochter, dann mein Sohn, ne? Und dann lag ich bei ihm da so im Bettchen, wir haben erzählt und dann merkte ich, es drückt ihn irgendwas. Da war er vielleicht in der 2., 3. Klasse. Und da war aber eher das Thema, dass dann klar war, dieses ne, Schwuli-Schwuchtel und so auf dem Schulhof findet jetzt statt.
Ja.
Und ich habe das Gefühl gehabt, er wusste nicht, wie er sich dazu positionieren soll und hat sich irgendwie so schuldig gefühlt, weil er nichts getan hat. Eher so. Und da habe ich nur zu ihm gesagt, das musst du gar nicht tun. Ja, also du musst da uns nicht verteidigen, das ist nicht deine Rolle. Du darfst einfach Kind sein. Und wenn mich das stören würde, würde ich den Kindern halt schon irgendwann was sagen. Ist egal, ignoriere das einfach. Ne?
Ja.
Weil der muss jetzt nicht mein Coming-out-Thema lösen. So. Ansonsten, ne, ich sag nicht. Also, es ist ganz, ganz gut. Also, die sind eher Neugierde. Das ist ganz spannend.
Die sind Kinder in Köln zur Schule gegangen, ne? Oder Kölner Umland.
Ja, okay. Genau. Ja, aber, ja. Ist ja nicht. Also, ich muss mal ehrlicherweise sagen, also ist ja immer auch die Frage, wo kommen Kinder auch her? Wir haben immer Wert darauf gelegt, dass unsere Kinder nicht nur in so Elite-Dinger gehen, sondern wirklich gut gemischt. Ja, also, und Köln hat ja viele Nationalitäten. Und also, ihr wisst, wie ich das meine, da gibt's natürlich eine bestimmte Prägung, ja, klar. Auch was Homosexualität angeht und nicht. Und da bringen natürlich Jungs leider oft auch eine Haltung mit, die nicht so wahnsinnig schön ist.
Ja.
Ist er bei ihm auch echt anders. Also, der macht das irgendwie ganz gut. Und unsere Tochter hat ja eh, die erzählt ja jedem auch. Jedem. Also schon früher, ja, 3 Väter, 1 Mutter, 4 Omas, 4 Opas, was die immer alles erzählt. Die Leute waren nur völlig verwirrt. Hä, was? Ich hab's auch nicht verstanden. Was erzählt die denn da? Und, also zum Glück haben die es nicht erlebt und das fände ich auch schlimm. Und da würde ich auch echt ziemlich hart zwischengehen. Also wenn meine Kinder meine Sexualität aushalten müssten, ne, Orientierung, da wäre Schicht.
Wo kommen wir da hin? Absurd.
Ja, ja.
Genau. Flippo fragt, wie werdet ihr von traditionellen Familiensystemen akzeptiert und integriert?
Total. Ich glaube, es macht einfach gar keinen Unterschied. Was ich lustig fand, und das war das Einzige, was mich, wenn überhaupt, immer geärgert hat, so gerade in der Kindergartenzeit, gab es oft so Mütter, ne, aber wirklich auch nur Mütter, die ganz oft so gesagt haben, ja, und soll ich nicht mehr, ne, mit deiner Tochter die mal mitnehmen, dann kann ich mit der mal so Nagellack drauf machen und so schminken und so. Und es hat mich echt, da habe ich gesagt, nee, stopp, das kann ich auch.
Ja.
Das finde ich doof. Warum wird mir das so abgesprochen? Ne? Ich muss das lernen, okay, das stimmt. Die ersten Mal den Nagellack auftragen war nicht so praktisch. Aber das hat mich schon mal so ein bisschen genervt nach dem Motto, es fehlt ja dann auch eine Mutter. Das ist oft ein Gefühl der Mütter gewesen.
Ja.
Das stimmt aber einfach nicht. So. Also.
Nee. Ja. Ich glaube aber, dass sich das auch in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich nochmal verändert hat, gerade in den großen Städten. Ich meine, ich kann ja auch nur davon sprechen, was wir so erleben in Hamburg und auch in einem sehr liberalen Umfeld. Und da ist das wirklich so.
Ja.
Ich meine, irgendwie alle Lebensmodelle leben da zusammen und also schwul ist da kein Schimpfwort mehr auf dem Schulhof. Und wenn, dann wird derjenige, der es sagt, eher gedisst, total. Und die Kinder sagen jetzt noch, ich, also im Alter meines Sohnes, ja, ich weiß doch noch gar nicht, mit wem ich später zusammen
das
sein
ist toll,
will.
Ne?
So, es ist wirklich irre, mit einem Mann oder mit einer Frau oder so, vielleicht heirate ich auch meinen besten Kumpel und so. Mhm. Also die sind da so frei und alle Eltern auch, dass sie, glaube ich, wirklich gar nicht sich irgendwie verstecken müssen und so. Ja.
Also das ist toll, ne?
Ist einfach also, anders.
Ja, das finde ich natürlich super. Also habe ich natürlich als Kind und ihr vermutlich auch anders wahrgenommen, ne? Dass das natürlich viel klassischer war und muss ich schon irgendwie entscheiden. Und ich hatte relativ früh eigentlich schon klar, dass ich Männer toll finde, aber das konnte ich mir nie eingestehen. Ne? So, es ging halt nicht.
So, ja, weil erst mit Eintritt in die Medienwelt, ich bin auch wirklich auf so einem Dorf groß geworden. Da wurde es endlich, da habe ich mich endlich unter Menschen aufgehalten, wo es selbstverständlich war und gar keine Frage war. Und auf dem Dorf war das natürlich genauso klischeehaft, wie man sich das vorstellt. Ja. Und da hat sich das, wenn ich da zurückfahre, zu meinem, das hat sich auch so gewandelt. Das ist so schön und das ist so krass, was in eigentlich, ja, naja, schwer zu sagen, ob es sich lang oder nicht lang anfühlt, kann, ne, aber ist trotzdem schön, was so in den letzten 20 Jahren zum Beispiel alleine in diesem Dorf passiert ist. Ja. Aber auch irgendwie überfällig. Ja. Also, das finde ich auch so.
Ja. Also, das fällt mir jetzt gerade auch ein. Also, wir haben damals schon auch mal überlegt, wollen wir eigentlich aufs Dorf? Aber da war die Entscheidung tatsächlich, dass wir gesagt haben, nee, wir finden das Umfeld Stadt doch besser, auch in dem Modell. Mhm. Also, auch mit, also ist natürlich sehr vorteilsbehaftet, ehrlicherweise, aber das wollte ich mir nicht auch noch geben. Ja. Also, ne, weil du
wusstest ja eh nicht, verstehen, was passiert. Jeder muss da für sich ein Modell finden. Und das finde ich jetzt, ja, weiß nicht, ob ich das vorteilsbehaftet finde, sondern einfach, man möchte sich selbst eine Lebensrealität schaffen.
Die gut geht, ne?
Die gut funktioniert, klar. Ja,
das stimmt.
Also heute würde das hier in Vopswede gut funktionieren.
Nee, das hätte jetzt in Vopswede hätte das vor 20 Jahren auch schon funktioniert. Und Vopswede ist auch, wirklich anders als alle anderen Dörfer.
Das glaube ich echt so auch.
Voll.
Friederike fragt, welche Wünsche gibt es an Politik und Gesellschaft? Ach.
Ja, es gibt tatsächlich einen Wunsch, den ich wirklich habe. Ich habe auch mit Sven Lehmann, den kenne ich, ne, kennt ihr vielleicht, den Gleichstellungsbeauftragten der Bundesregierung, dem habe ich auch geschrieben. Was es nicht gibt, ist sozusagen, dass Pflegekinder, also in diesem Status, dass die gleichen Erbschaftschancen und Rechte haben wie Adoptivkinder oder leibliche Kinder.
Echt?
Ja, und verstehe ich natürlich, weil sie ja formal nicht die adoptierten leiblichen oder leiblichen Kinder sind. Aber das finde ich doch total kacke. Ja, weil zum Beispiel ist mir klar, wir müssen uns jetzt mit Testamenten und Kram mal beschäftigen. Also will ich oder wollen wir? Meine Kinder können, wenn sie nicht adoptiert sind, nicht. Also können natürlich erben, aber das bedeutet
unfassbar viele.
Ja, genau. Nicht, ne? Also das ist völlig absurd. Und das würde ich mir sehr wünschen.
Ja.
Warum?
Also, das ist ja eigentlich nur eine kleine rechtliche Geschichte.
Ja, also, eigentlich schon.
Und gibt es irgendwelche Argumente dagegen, frage ich mich gerade. Nö.
Ja, aber. Und was ich mir auch wünschen würde, rechtlich, also zum Beispiel, wenn unsere Kinder jetzt einen Nebenjob machen und Geld verdienen, müssen sie das ans Jugendamt zahlen.
Das ist ja auch völlig verrückt.
Das ist total verrückt, weil das ist ja gar kein Anreiz. Das heißt, wir haben immer zu uns denken, wenn ihr einen Job macht, dann zahlen wir das halt dann, ne? Also denen wieder, damit die auf das gleiche Geld kommen. Weil wie sollen die denn lernen, dass es sich lohnt, zu arbeiten? Ne?
Das ist ja verrückt.
Ja klar, aber weil die Jugendhilfe halt sagt, ja gut, aber wir zahlen ja jeden Monat Geld, ne? Also wir bekommen ja ein Pflegegeld dafür, dass wir das machen. Dann müssen wir das auch wieder zurückbekommen, weil das ist ja völlig absurd, weil die Kinder kriegen es ja. Das will ich mir wünschen.
Schickt ihm die Folge hinterher.
Sind immer noch Pflegekinder und nicht adoptiert?
Nee, genau.
Ja. Weil das nicht geht?
Weil das nie so ein Riesenthema war. Also unser Sohn hat das mal als Thema so gehabt und sagt auch, mit 18 kann er sich ja zum Beispiel adoptieren lassen. Ja. So, das wäre dann halt möglich. Ja, ja.
Na, aber offen, ich meine, es ist dann auch wahrscheinlich nur noch eine Formalität auf dem Papier und nach so einer langen Zeit spielt es eh keine Rolle mehr.
Dann geht es ja auch total easy, ne? Mit 18 ist ja
freie Entscheidung. Also ich meine, Sie könnten die Kinder ja jetzt auch nach so langer Zeit nicht mehr aus der Familie nehmen, ne, bei euch.
Das würde auch niemand tun und das würde auch kein Jugendgericht so entscheiden, selbst wenn es jetzt ein Riesentheater gäbe. Und das ist auch nicht der Wunsch der Eltern. Also wir haben ein Verhältnis, das gut ist mit den Eltern. Das hat auch natürlich immer Schwankungen gehabt, ne? Aber ich würde sagen, es ist jetzt echt gut und ja, und das fanden wir immer wichtig. Also wir haben auch immer gesagt, ja, es sind manchmal schwere Momente und das ist auch echt nicht immer alles so leicht. Und wir finden auch nicht immer alles toll, was Mama und Papa machen, ja, eure Mama, euer Papa machen. Aber trotzdem sind die da. Und und der größte Wert, das haben wir immer gesagt, ist, dass diese Menschen haben dafür gesorgt, dass ihr auf dieser Welt seid. Das ist toll. Das ist das Größte und Tollste. Und deswegen gibt es doch was echt Gutes. Und das war uns immer wichtig, dass da nicht so ein Riesenbruch reinkommt, weil wir ja wissen, wie wichtig Bindung ist und wie wichtig es ist, dass Kinder ihren Ursprung kennen. Deswegen bin ich ehrlicherweise, also ich hoffe nicht, dass es jetzt ein Riesentheater gibt, so ein Freund von Auslandsadoption. weil du nimmst natürlich der Herkunft und der Idee von Bindung auch ganz viel und du musst es schon gut schaffen, dass die Verbindung hergestellt wird oder auch Leihmutterschaft. Also soll jeder machen, wie er will. Aber ich denke immer, es ist wichtig zu wissen, wo komme ich denn eigentlich her? Ja. Wer ist denn eigentlich dieser Mensch, der mich da gezeugt hat oder in dessen Bauch ich groß geworden bin? Und was die kulturelle Prägung, die ich habe. So, deswegen war uns das immer ganz wichtig.
Du hast so unbewusst, du Moderationsprofi, so leichte so Schlussakkord-Formulierung gerade gehabt. Das passt auch ganz gut. Bebo hat nämlich auch noch, also es sind noch 1000 andere Fragen gekommen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber
Bebo ist ein schöner Name, möchte ich nochmal sagen.
Allein deshalb möchte ich es vorlesen und auch auf die Frage einfach auch nur eine Feststellung nochmal geschickt, was ein schöner Abschluss auch, finde ich, ist. Familie ist Liebe und Zusammenhalt, egal wie sie sich zusammensetzt. Punkt.
Oh. Schöner Punkt.
Finde ich auch einen schönen Punkt.
Ja.
Aber wir können natürlich, welche Fragen haben wir denn noch nicht gestellt? Es gibt so viele Fragen, die wir noch stellen könnten.
Ja, aber ich finde, es ist voll klar, dass wir uns einfach nochmal mit dir zusammensetzen, wenn du Lust hast.
Süß. Ja, total. Ja? Ich bin ja öfter mal in Bremen, ne?
Ja, oder wenn wir irgendwo, das nächste Mal treffen wir uns einfach in einer anderen
oder
Wohnung
in Köln. Oder sowas.
Aber auch Köln finde ich auch sehr gut. Köln, ja, da bin ich auch öfter, weil meine Frau da ja noch einen Laden hat.
Ja.
Und Bremen, also wir haben festgestellt, dass wir fast in derselben Straße früher gewohnt haben, im Viertel. Deswegen, wir kommen auch gerne mal in Bremen. Ich komme gerne wieder in Bremen im Viertel vorbei. Ich habe es da geliebt.
Dann gehen wir danach ins Engel.
Oh, schön, das machen wir.
Okay, finde ich gut.
Schön. Dann haben wir jetzt ja irgendwie schon eine feste Verabredung.
Ja, haben wir. Ist ein Date.
Genau.
Ja, sehr gut.
Wir haben noch einige, schön. Also ich glaube, das sind noch einige Themen, wo wir dich gern zu fragen würden.
Absolut.
Schön, dass wir jetzt einen Zucki mit in die Familie so aufgenommen haben.
Danke, ihr seid lieb.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Danke.
Danke.